Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struve und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
Möglicherweise sind halt schon in dem kleinen Vorgespräch ja auch Perlen drin.
Das, du bist eine Perle.
Ja, alles klar. Läuft. Vielleicht auch noch mitten. Nee, das sind ja Diamanten, die noch geschliffen werden müssen. Ja, weiß nicht, vielleicht ist die Perle ja auch noch in der Auster und wird noch gestaltet.
Gott.
Ich habe das manchmal das Gefühl, Man kann ja auch nochmal wieder in die Auster reingehen und die Perle nochmal nachjustieren lassen vielleicht.
Christian, wie geht's dir? Wie bist du da?
Das vergangene Wochenende wirkt noch nach.
Ja.
Und das, was die ganze Zeit im Raum steht bei meiner Frau und mir, nämlich die Geburt unseres Kindes, das schiebt sich immer mehr in den Vordergrund langsam, weil der Termin näher rückt und wir uns immer mehr damit befassen, der Bauch schon sehr tief runterkommt und gefühlt es jederzeit losgehen kann. Deswegen bin ich da vom Wochenende mit einer Ruhe und einer Freude und mit der freudigen Aufregung auf das, was kommt.
Ja.
Und das lenkt den Fokus gerade sehr auf hier bei mir, auf das Relevante, auf wenig im Außen tatsächlich. Ist so grundsätzlich bei mir gerade dran, aber ist dann dadurch noch verstärkt, den Fokus hier und bei mir zu haben.
Glaube ich sehr, ja. Hätte ich auch Lust, mehr darüber zu erfahren, das anstehende Vaterwerden, wenn du darüber ein bisschen gleich sprechen magst.
Ja, es, als du das Thema vorschlugst, da war bei mir erstmal yo, und dann kommt aber auch gleich so ein, irgendwie ist das auch ein sehr filigranes, sehr sensibles Thema. Und da kommen bei mir gleich Anteile hoch, so: Bin ich denn ein guter Vater, der darüber reden kann, darf? Das macht mir verunsichert mich tatsächlich an der Stelle.
Ja. Schön, dass du sagst, ja.
Weil ich merke, dass da wahrscheinlich auch meine Idealbilder eines Vaters vielleicht mit der Realität kollidieren, und das führt mich ja selbst an eigene Schmerzpunkte. Also es macht irgendeine Aufregung, irgendeine Unsicherheit auf jeden Fall. Es ist ein sehr, sehr nacktes Thema, wahrscheinlich.
Absolut. Ja, ist gut, dass du das sagst, wie du da so zustehst oder wie du jetzt gerade da auf das Thema blickst, weil ich merke, dass ich spüre so eine nach vorne Geneigtheit bei mir, wie so eine Angriffslust, so ein Spiel. Ich habe richtig Lust zu spielen und so mich zu reiben, und komme gerade auch vom Bewegungs- und Krafttraining und fühle mich sehr körperlich gerade. Und es ist gut zu wissen, dass du scheinbar dort ein bisschen sozusagen zarter oder eine Art weicheren Umgang bräuchtest. Oder was würdest du sagen, was brauchst du, um über das Thema zu sprechen?
Was brauche ich? Weiß ich nicht. Bei mir kam auch die Frage jetzt auf in den Minuten, bevor wir uns hier hinsetzten. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Naja, primär deswegen, weil ich weiß, dass es bei dir ansteht, dass du bald nochmal Vater wirst. Und ich finde, Vater sein, Vater werden ist so ein sehr zentrales männliches Thema. So, ich finde, das passt sehr gut in unseren Podcast. Und ich hatte vor ein paar Wochen, stand mal die Option im Raum, für Väter in Hamburg so eine Art Circle, so eine Art Angebot zu konzeptionieren und zu halten. Und habe darüber so ein bisschen mich in das Thema eingedacht und eingefühlt.
Okay. Als du den Satz eben anfingst, dass vor ein paar Wochen die Möglichkeit im Raum stand, kam bei mir, Vater zu werden. fand ich ganz lustig, den Gedanken. Ja.
Sehr schön, ja. Ja.
Stand bestimmt auch mal im Raum. Ja.
Das stand auch im Raum, aber nicht vor ein paar Wochen.
Ja. Okay. Was hat da bei diesem Männerkreis dieses Vaterthema aktiviert?
Ja, es ging darum, das kam tatsächlich, die Initiative kam von Frauen, die andere Frauen dabei unterstützen, Mutter zu werden. Und da kam häufiger eben auch die Erkenntnis auf, dass die dazugehörigen Männer, die Väter, dass die einfach keinerlei Unterstützung haben, explizit so wie die Frauen, die dort sich Unterstützung und Hilfe holen können zum Thema, wie gehe ich mit so einem Neugeborenen in den ersten Wochen, Monate um?
Ja.
Und den Frauen ist dort eben klar geworden, dass die Männer so ein bisschen wie so eine Art, die sind so zugehörig, sind so Teil dieses Prozesses, aber haben halt für ihre eigenen individuellen Fragen, Themen, Sorgen, Nöte keinen direkten Ansprechpartner. Und die Mütter, die Frauen können das halt auch nicht nur bedingt leisten, weil manche Themen eben auch dann urmännlich sind und ist sicherlich besser ist und vielleicht sogar passender, einen anderen Mann zu haben, mit dem man über sowas sprechen kann. Das fand ich eine schöne Initiative, weil ich mir auch gedacht habe, das passt so ein bisschen in dieses Klischee, dass wie viel gibt es eigentlich Unterstützungsangebote für Männer, die in herausfordernden Lebenssituationen sind? Wie viel Unterstützung gibt es in, ich finde, ein Beispiel, das mir mal einfällt, ist, wenn eine Mutter mit ihrem Kind im Kinderwagen und Einkaufstüten irgendwo möglicherweise über eine Stufe oder Treppe oder irgendwie auch sonst nur eine Tür aufmachen muss, ist mittlerweile ja normal, dort anzubieten, zu helfen.
Ja.
Und für Männer ist das alles andere als normal, würde ich behaupten. Ich glaube, es passiert sehr selten, dass ein Vater, der mit dem Kinderwagen unterwegs ist und schwer zu tragen hat, dass irgendjemand kommen würde und sagen würde, hey, kann ich dir irgendwie helfen, den Kinderwagen zu tragen oder vielleicht die Tür aufzumachen? Mir würde das nicht so richtig in den Sinn kommen. Und hast du da andere Erfahrungen gesammelt in deiner ersten Vaterschaft?
Das Erste, was mir so einfiel bei diesem Bild mit dem Kinderwagen, dass der Frau dort Tür aufgehalten wird oder geholfen wird, die Stufe hochgetragen wird. Ich persönlich habe total Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen. Und möglicherweise bin ich da als Mann nicht der einzige Mann, dem das so geht.
Bestimmt.
Es gibt in mir diesen Anteil, wenn ich mir helfen lasse, dann habe ich ja versagt, bin ich ja inkompetent. Ich kriege das ja hier schon alleine hin. Ich komme hier ganz gut alleine die Stufe hoch. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal tatsächlich mit dem Kinderwagen Bus gefahren bin und da wurde mir wie selbstverständlich von Menschen geholfen oder bei der Bahn, ich weiß es nicht. Und da kann ich das gut annehmen und da ist es aber auch so unmöglich, da rein und rauszukommen ohne Hilfe eigentlich, dass es leichter ist. Aber bei diesen Kleinigkeiten, die ich halt alleine machen könnte, wo Hilfe aber hilfreich wäre oder ganz angenehm wäre, tendiert ein Teil von mir, oder ich würde es jetzt als ein alter Teil von mir benennen, dazu eben zu sagen, ich schaffe das schon alleine und beiße mich da alleine durch und dann, glaube ich, strahle ich das auch aus in dem Moment. Und dann ist es natürlich nicht unbedingt eine Einladung, jetzt mir da zur Hilfe zu gehen, wenn ich eigentlich ausstrahle, ich kann das schon alleine, mit so schon ausgefahrenen Ellbogen oder Stacheln.
Das glaube ich. Ja, das ist, ich glaube, die Beschreibung ist sehr treffend und gleichzeitig würde ich aber auch sozusagen dir zur Hilfe eilen wollen und sagen wollen, dass es nicht nur die ausgefahrenen Stachel sind, sondern eben auch einfach die gesellschaftliche Prägung, die da oben drauf kommt. Also das ist schon beides Teil der Realität, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja, und zu dem anderen Punkt, gibt es Anlaufstellen für werdende Väter? Also es gibt sicherlich, gibt es da, Ich dachte jetzt gerade an den Vatercoach auf Instagram.
Naja.
Der letztendlich, glaube ich, speziell für schon Väter, seiende Väter, Familienväter quasi, die dann in Schwierigkeiten kommen, in Unsicherheiten, da bietet er was an, eine Begleitung. Und ich kenne noch jemanden, der macht, oder eine Dame, die macht Einschlafbegleitberatung für Kinder, für Eltern. Und die hat tatsächlich mir gerade jetzt eine E-Mail geschickt mit ihrem Kurs für werdende Eltern, wo es also quasi Vorabinformationen gibt, wo aufgeklärt wird ein bisschen, was wie und was ist schön, was ist denn, was macht Sinn und was hat sich bewährt. Und also es gibt Angebote. Was ich aber merke, ich persönlich bin gerne bei den Hebammenterminen zum Beispiel dabei. Und das war auch das Erste, was mir einfiel. So, ja, natürlich können die Männer da Fragen platzieren, Klammer auf. Aber eben nicht diese Männer-Männer-Fragen, sondern eben technisch Verständnisfragen zum Ablauf der Geburt oder halt, um dabei zu sein. Und wenn du sagst, ja, genau unter Männern darüber sprechen, dann muss ich mich an mein erstes Mal Vater werden oder davor an die Zeit erinnern. Und da sagte mir ein anderer Mann, sagte mir, und ich erachte diesen Mann im Ersten nicht als besonders offen, besonders feinfühlig, aber er sagt mir, Christian, glaub mir, mit der Geburt, da wirst du Emotionen erleben, die hast du noch nicht erlebt, die werden dich aus der Bahn werfen. Ich dachte, ey Digga, ich habe wirklich schon viele Emotionen gefühlt. Ich weiß, was Emotionalität bedeutet. So mein Denken vor der Geburt.
Ja, kann ich im Duden nachschlagen. Das war dein Level an Emotionalität damals wahrscheinlich.
Ja, weiß ich nicht. Ja, es war wirklich, ich habe das in dem Moment wirklich so empfunden. Aus heutiger Sicht ist es natürlich, das ist krass. Heute habe ich viel mehr Gefühlsspektrum und viel mehr Gefühlsintensität.
Das meinte ich damit, ja.
Ja, aber es war dann wirklich so krass, dass als meine Tochter da war, also unbeschreiblich, das ist ein Glücksgefühl und eine Hingabe und eine Bereitschaft für dieses Wesen, also so viel Liebe zu empfinden, so viel Verbindung, ist unglaublich. Das ist ein Gefühl, was ich so krass, glaube ich, noch nirgendwo anders erlebt habe. Und es stand mir bis dahin auch, ich meinte ja, es mir vorstellen zu können, aber faktisch Bullshit. Das ist halt, man kann halt ein Buch über etwas lesen oder man erlebt es.
Richtig, ja.
Wirklich, ja. Ja.
Wie würdest du deine Rolle als Mann sehen während der Schwangerschaft und dann in den ersten Wochen und Monaten?
Tja, das ist.
Und wie hast du sie erlebt? Vielleicht die ersten zwei Mal und wie erlebst du es jetzt und was machst du anders?
Ja, das Traurige daran ist, dass das Erste, was mir einfällt, die Auseinandersetzung mit der Partnerin in diesen Zeiten bei allen drei Schwangerschaften. Das macht mich ziemlich traurig, dass das erst hochkommt. Denn in meiner Wunschvorstellung war damals und ist es auch heute noch, wobei das ich formuliere es bewusst als Wunschvorstellung, ist so eine Schwangerschaft was ganz harmonisches, liebevolles, geschütztes, gehaltenes, sanftes. Das ist meine Wunschvorstellung. Und die Realität sah in allen drei Schwangerschaften, die ersten beiden mit meiner Ex-Frau und die jetzige mit meiner jetzigen Frau. Da war es eben nicht alles rund, sondern es kam Reibung innerhalb der Partnerschaft auf. Sehr, sehr tiefgreifende. Dazu kam, dass letztendlich meine erste Tochter sehr, sehr kurz nach Beginn der Schwangerschaft, der Partnerschaft schon entstanden ist. Und wir uns da aus heutiger Sicht noch nicht ansatzweise irgendwie sortiert hatten. Sondern das war noch sehr, da überlappte sich die vermeintliche Verliebtheitsphase. Die schlug dann sehr schnell um in harte Realität. Und das war schon herausfordernd. Die zweite Schwangerschaft, die Schwangerschaft meines Sohnes quasi, die war von vielen verschiedenen Punkten überschattet und ich merke, das fordert mich übelst, das auszusprechen und zu erzählen hier.
Ich merke das gerade, ja.
Und ich merke auch, krass, da können Leute zuhören, die puh, die das, wo es mir schwerfällt, mich so zu zeigen. Und
das ist auch vollkommen okay, Dinge nicht zu zeigen, Christian. Das ist auch, dieser Podcast ist keine Challenge darin, möglichst alles zu präsentieren und sich, dass wir uns so nackt machen, dass wir unsere eigenen Grenzen überschreiten, ne? Also.
Das ist gut, genau. Auf der anderen Seite ist es genau, ich glaube, das ist so viele, um wieder zu diesem Ideal zu kommen. Wir haben ein Ideal in der Vorstellung und wenn ich mir dann die Realität anschaue und meine Realität, dann merke ich, okay, da gibt's was zu korrigieren.
Ja.
Und erstmal ist der Gedanke da, naja, was da so vorgefallen ist, das sind Sachen, die dafür verurteile ich mich selbst sehr. Und kann mir aber gleichzeitig auch vorstellen, wenn ich dann so schaue in die Welt, schaue in die Paarwelt und die Beziehungswelt, dann könnte es sein, dass ich vielleicht nicht der Einzige bin, dem es so geht.
Möglicherweise, ja.
Und
ja,
das ist für mich eine Motivation, das zu teilen.
Okay.
Und auch, weil ich merke, wenn irgendwo hinter richtig Dampf sitzt, richtig Ladung hinter sitzt und mir das die Tränen in die Augen treibt, dann das ist ein Punkt, der angeschaut werden darf.
Das stimmt. Und dann ist meistens die Scham und die Schuld, die so groß, die uns davor abhält und glaubt, die Aussage oder das Erlebnis oder das, was wir getan haben, ist so unendlich groß, das kann niemand verzeihen. Wenn ich das sage, dann hacken mir alle die Köpfe ab und ich habe die Erfahrung auch schon gemacht, genau, wie befreiend es sein kann, genau das dann zu äußern. Und gleichzeitig ist es natürlich schon wichtig, dass der richtige und sichere Raum dafür da ist, um diese Erfahrung zu machen. Also von mir wirst du nicht verurteilt, das weißt du.
Ah ja. Ja. Und
eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, sozusagen so ein, um es zwischenzeitlich einmal auszudrücken, ich sehe, wie du dir Mühe gibst, einfach und Energie aufbringst, ehrlich zu sein und zu bleiben und wirklich dem, was da gerade aufkommt, in die Augen zu blicken und das zu halten. Und das spüre ich ganz toll. Und das, dafür wollte ich dir einmal ein Danke sagen, für sozusagen für unsere Beziehung, aber halt auch natürlich für alle, die jetzt zuhören, stellvertretend. Und
ja,
mir kam so als eine Sache, die du gesagt hast, zwischendrin, so im Zuge von Auseinandersetzungen, kam bei mir so das Wort sorgsam, kümmern, unterstützen auf, als eine Qualität, die ich ja von dir kenne, von der ich weiß, dass die dich ausfüllt und die ich darin gesehen habe. Und eine Auseinandersetzung kann ja auch entstehen, wenn ein Partner oder ein Teil, in deinem Fall du, das Bedürfnis hast, möglichst einfach Raum zu halten und dass diese weiche, liebevolle, sichere und schöne Erfahrung für dein Kind zu machen und alles dafür zu tun, dafür zu sorgen und dann möglicherweise deine Partnerin Schwierigkeiten hat, diese Art von, ich will dich halten, ich will dich beschützen, ich will dich so gut es geht unterstützen, vielleicht auch Schwierigkeiten hat, das anzunehmen. Das habe ich auch gesehen und siehst du das auch? Das
ist eine interessante Vorstellung, aber so war es nicht.
Ja, ja.
Und das ist genau der Punkt, das Bild, was du vielleicht von mir hast und das, wie die Realität aussieht, das weicht eben sehr ab.
Ja.
Und ich erlebe es immer wieder, dass auch im Austausch mit anderen Männern eben vor allen Dingen, oder mir fällt jetzt gerade ein Mann ein, mit dem ich darüber, der hat schon eine Schwangerschaft mit dieser Frau, oder sie haben schon ein Kind und da ist das nächste Kind jetzt auf dem Weg. Und mit dem bin ich auch in sehr engem Austausch darüber, wie deren Beziehungsverlauf ist und wir da uns immer wieder zuhören gegenseitig und auch beraten oder unterstützen, vor allen Dingen zuhören. Und es scheint so zu sein, dass auch andere Paare während der Schwangerschaft Auseinandersetzungen haben.
Ja.
Das formuliere ich mal ganz vorsichtig so.
Existenzieller geht es ja fast nicht.
Genau. Und da kommen wir nämlich zum ganz spannenden Punkt, was Vaterwerden mit sich bringt. Letztendlich ist da dieser Wunsch nach Kind möglicherweise da gewesen, dann ist das Kind gekommen oder es ist zufällig entstanden. Und irgendwas, im Idealfall hat man eine Beziehung mit dieser Frau und ist in Verbindung. Bis dahin konnte man sich aber noch jederzeit einfach trennen. Dann ist da zwar eine Trennungsauseinandersetzung, aber das ist in so, gehen halt zwei Menschen getrennter Wege.
Ja.
Sobald Kinder dazu kommen, verändert sich das enorm, weil jede Entscheidung eine ganz andere Tragweite hat, eine ganz andere Tiefe für dieses Konstrukt Familie, für Aufwachsen, für Kindheit. Und dadurch, dass als Mann, was ich vorhin beschrieben habe, diese krassen Emotionen, diese krasse Liebe gegenüber diesem Wesen, diesem Kind da ist, spürt der Mann auch seine Verletzbarkeit, seine Abhängigkeit, seine Ausgeliefertheit, seine Erpressbarkeit. Und das sind Punkte, die ich habe mir irgendwann mal in meinem Leben geschworen, ich möchte mich nie angreifbar machen. Und das habe ich damals noch nicht auf die Kinder bezogen, sondern eher auf mein Verhalten, auf mein ganz ordentliches, so wie es sein soll, Verhalten. Und mich nicht erpressbar machen. Eben nichts, was irgendwie nicht sein darf, was einfach mich angreifbar macht. Und letztendlich ist genau das mir widerfahren. Und zwar auf eine Art und Weise, und ich muss das ja immer teilen, sonst kriege ich das gefühlt, kriege ich diese Gedanken sonst nicht so wirklich sortiert. Und ja, da, die zweite Schwangerschaft mit meiner Ex-Frau war entstanden, nachdem ich schon gesagt hatte, eigentlich möchte ich mit dir kein weiteres Kind. Und dann ist da doch irgendwie noch ein Kind entstanden. Und es wird mir bis heute gelegentlich vorgeworfen, dass ich das Kind ja nie wollte. Als die Schwangerschaft dann aber da war, habe ich mich ganz klar dafür entschieden. Und das tut der Liebe zu meinem Sohn nichts ab. Aber vorher wollte ich kein weiteres Kind mit dieser Frau, unter anderem, weil die Schwangerschaft so fordernd war, weil es so krass war. Und was aber zu der Zeit so war, dass unsere Beziehung einfach schon extrem belastet war und extrem herausfordernd. Und aus heutiger Sicht eine Trennung schon viel früher hätte erfolgt haben sollen. Aber ich kann nur für mich sprechen, meine Bindungswunschmuster und Abhängigkeitsmuster oder halt der ganz große, ganz tiefe Sehnsucht nach, man muss das doch schaffen, man muss das doch miteinander hinkriegen. Und es und auch der Glaubenssatz von meinem Vater, man muss da auch mal was für tun.
Muss man auch durchziehen und ja, nicht gleich das die Flinte ins Korn werfen und so.
Ich habe es mehrfach gehabt, dass ich bei meinen Eltern saß und mich im wahrsten Sinne des Wortes ausgeheult habe. Und dann kam nämlich genau diese gut gemeinten, bleib dran, zieh durch, sieh das Gute, lalalala. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und auch mein eigenes Bild, es darf doch mir nicht passieren. Irgendwie alles, Kinder, Frau, Haus, alles und dann sich zu trennen.
Ja.
Das darf doch eigentlich nicht sein. Da so dran ist. Und somit war ich also in einer unglücklichen Situation, eigentlich mit Bauchschmerzen und schon immer eigentlich mit immer wieder Trennungsansätzen von beiden Seiten, immer schon mal im Raum gewesen. Und letzten Endes, long story short, habe ich tatsächlich in der Zeit eine Affäre mit einer anderen Frau gehabt. während der Schwangerschaft meiner Frau. Und so viel zum Thema Raum halten. Ich war auf der Flucht. Ich war maximal auf der Flucht und bin dem ausgewichen und wollte mich in was anderes reinstürzen, um mich zu befreien.
Ich sehe dich, Bruder. Danke fürs Teilen davon. Ich habe gerade ganz viel Anerkennung, Respekt für dich, dass du den Mut hast, das hier auszusprechen.
Ja, und das ist ja an sich schon eine sehr intensive Sache, sehr krasse Sache. Das flog natürlich irgendwann auf. Das Problem war, dass meine Affäre auch schwanger wurde.
Okay.
Ja. Das Dramatische daran war, das war, dass noch nicht dramatisch genug war, war, dass diese Frau dieses Kind auf jeden Fall nicht wollte. Und in dem Moment war eigentlich für mich völlig klar, ich stehe dazu und mache mich gerade und übernehme da die Verantwortung. Das hat aber nicht dazu geführt, dass sie dieses Kind behalten hat. Und ich habe ja damals bis zuletzt mich bemüht, dass das nicht abgetrieben wird, aber es war mir nicht möglich, das zu verhindern oder da einen anderen Weg zu überzeugen. Und ja, so überlagert waren die Schwangerschaften. Und im Anschluss haben wir noch versucht, irgendwie haben uns nochmal zueinander entschieden und haben es probiert und es ist, hat aber nicht funktioniert. Da waren so tiefe Verletzungen, die ich gut nachvollziehen kann oder anerkennen kann heute, dass da ein guter Umgang miteinander nicht mehr wirklich gelungen ist. Und ja, dann erfolgte irgendwann die Trennung. Da war mein Sohn 2 Jahre alt.
Und oh, Christian, ich...
Das sind Sachen, an den Stellen merkt ein Vater, wie erpressbar ist, wie ausgeliefert ist. Also das ist spannend, denn da können wir wieder den Bogen schlagen zu diesen, ja, was gibt's denn für eine Beratung vor der Geburt für den Vater? Und wenn man dann rüber schaut, okay, dieses ganze Rechtssystem, was, wie leicht wird es einer Frau gemacht, mit den Kindern loszuziehen und den Mann stehen zu lassen, ohne dass er wirklich was tun kann. Genauso beim, wenn dann umgezogen wird oder so. Und auch beim, bei den Umgangsrechten ist es immer wieder hart zu spüren, wie pro Mutter das Ganze ist, was bestimmt auch in vielen Fällen richtig ist, aber ich sehe eben auch, wie schweren Stand wir Männer dort haben. Oder wir Väter. Und all diese Seiten fallen mir ein, wenn es ums Thema Vaterwerden geht. Und
jetzt sehe ich auch den Punkt, dass du zu Beginn so eine Zögerlichkeit hattest über die Frage, wie bist du ein guter Vater? Erfüllst du deine eigenen Wünsche und Ansprüche? Wenn du diese Erlebnisse hattest und die damit in Verbindung bringst, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und es gibt dem Ganzen jetzt ein deutlich klares Bild und Umrisse, die sich für mich dort abzeichnen. Und ich sehe auch den Teil, der sehr bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und der auch auf der anderen Seite einen großen Wunsch hat, in Kontakt zu haben und sowohl Kontakt zu deinen Partnerinnen als auch eben Kontakt zu Kindern. Das ist auch, finde ich, der schöne Teil darin, dass du deinen Sohn auf eine Art und Weise auch ganz doll wolltest. Ich finde, das ist auch die Botschaft, die da drin steckt, ist für mich, dass der Wunsch nach einem zweiten Kind sozusagen größer war als möglicherweise die Skepsis gegenüber deiner ersten Ehe und deiner ersten Partnerschaft. Und das finde ich eine schöne Botschaft an der Stelle. Und kurz Anmerkung, jenseits des Podcasts, geh mal bitte ein bisschen näher wieder ran ans Mikro. Ich brauche ein bisschen mehr Pegel von dir. Zwischenzeitlich warst du dann, weil es so schwierig war, glaube ich, für dich zu sprechen, bist du ein bisschen zurückgerückt und hast leise gesprochen. Und das ist
okay.
Ja. Aber jetzt brauche ich ein bisschen mehr Nähe von dir.
Kriegst mehr Nähe, ja. Gut.
Ja.
Ja. Mhm.
Und wie resoniert das, mit dir, das, was ich da auch drin sehe, der Anteil?
Naja, der Anteil konfrontiert mich immer wieder mit der Realität, dass ich zwei Kinder habe, die anderthalb Stunden von mir entfernt leben, die ich gerade sehr strikt 14-tägig aufgrund von Unflexibilität der anderen Elternseite. Wenn ich tatsächlich mal einen Termin habe, der mir wichtig ist und ich sage, du, an dem Wochenende ist es schwierig, dann ist da gerade keine Bereitschaft, etwas zu verändern. Und dann, es gibt eben Termine, wenn gerade Veranstaltungen blockweise über einen längeren Zeitraum zusammenhängen, dann ist es mir wichtig, da teilzunehmen. Mhm. Und dann zu sagen, hey, ich habe an dem Wochenende was Wichtiges vor, ich habe keine Zeit. Das bringt mich so, hat mich viele Jahre in Konflikte gebracht mit mir selbst und mich großen Schmerz gekostet. Und auch jetzt, wo ich es mir erlaube zu sagen, ich habe da was vor und möchte da was machen, bringt es auch Schmerz und auch Konflikt. Es ist, also letztendlich lässt sich da der Schmerz so gar nicht vermeiden, auf keiner Ebene. Und das, ich komme, lande immer wieder beim Schmerz und bei dem Schmerz, den ich nicht fühlen will. Egal von wo ich jetzt gucke, bezüglich Vater werden, Vaterschaft. Es führt mich immer wieder an die absolute Verletzbarkeit, an den absoluten wunden Punkt, Sensibilität. Denn alles, was unmittelbar mich betrifft, meinen Körper, das kann ich ziemlich gut beeinflussen. Da habe ich ganz viel Einfluss drauf. Aber auf alles andere an der Stelle nicht mehr. Und das ist kein schönes Gefühl, es ist ein Gefühl der Machtlosigkeit und Hilflosigkeit und Verletzbarkeit und Ausgeliefertheit. Und das führt bei mir zu ganz viel Not, tatsächlich.
Bei mir führt das gerade zu Wut. Und ich weiß, dass Wut häufig ein Gegenspieler von Trauer und damit Ohnmacht als so ein Grundgefühl ist und beides steckt da drin und ich kann voll verstehen, dass es bei dir eher die Ohnmacht auslöst und bei mir löst es eher die Wut aus gerade. Als so eine, und damit verbunden steckt zum einen so ein Unterstützungsimpuls, dass ich wütend bin, dass du das erlebst, dass es dir auch angetan wird als Vater, jemand, der sich, wie ich weiß, enorm liebevoll unterstützen um seine Kinder kümmern will und dafür bereit ist und das auch tut. Und auch Wut gegenüber der Tatsache, dass eben diese Rolle existiert, diese Rolle des Vaters, der, wenn er nicht nach den Regeln spielt, wenn die Frau irgendwann entscheidet, ich trenne mich oder ich habe eine andere Agenda oder ich möchte das nicht, dann ist das, dann stehen die Zeiger definitiv mehr auf Seiten der Frau zu entscheiden, was passiert mit den Kindern. Und das ist, das macht mich wütend, weil es einfach auch unfair ist, gegenüber Kindern, gegenüber dem Bedürfnis und der Notwendigkeit auch einen starken Vater, einen Mann im Leben zu haben. Gerade so ab dem zweiten, dritten, vierten Lebensjahr ist das so unendlich wichtig. Und was das für einen Einfluss hat, eben langfristig auf Kinder, aus möglicherweise einer Unfähigkeit einer Frau, einer Mutter, ihre eigenen Themen zu bewältigen und über ihren Schatten zu springen und festzustellen, dass halt das Wohl des Kindes fucking nochmal viel wichtiger ist als ihre eigenen Themen. Und das macht mich dabei auch wütend. Ja. Ja.
Das Spannende ist, Nun weiß ich ja, dass deine Eltern auch getrennt sind.
Yes.
Und bei mir gerade ganz klar so, hey, was klingt da in dir gerade an?
Ja, ja, natürlich hat das
auch damit was zu tun. Wie hast du das erlebt? Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wann haben sich deine Eltern getrennt, was für Parameter, wie war dein Verhältnis zu deinem Vater danach und wie ist es heute?
Ja, das ist tatsächlich interessant. Ich weiß, dass meine Mutter manchmal diesen Podcast hört und ich werde an der Stelle trotzdem offen und ehrlich sprechen.
Heute ist ehrlich ein Tag hier.
Heute ist ehrlich ein Tag, Bruder. Ja, mein Vater hatte einen fast tödlichen Unfall, als ich 7 Jahre alt war.
Ja.
Mit der Folge, dass er aufgrund des Schädel-Hirn-Traumas eine persönlichkeitsverändernde Effekte davon getragen hat, so die Aussage. Mhm. Ja. Und 1,5 Jahre später haben meine Eltern sich getrennt, meine Mutter hat sich getrennt, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat mit ihm, weil das wohl so unerträglich war aufgrund von cholerischen Anfällen und Effekten auf seine Persönlichkeit, die sie eh schon nicht ertragen konnte.
Ja.
Und dann hat sie sich getrennt und dann sind wir aus München Richtung Hamburg gezogen, also sehr weit weg. Und dann hatte ich meinen Vater die Jahre danach eigentlich nur noch 2-3 Mal pro Jahr, dann immer sehr ausgiebig und schön, aber eben sehr selten. Und ich habe irgendwann festgestellt in meiner Aufarbeitung von all dem, was für eine unglaubliche Hass und Verachtung ich auf meine Mutter fühle, wie sie einen Mann, der fast gestorben wäre und der noch nicht mal auf seinen Füßen wieder zurückgekommen ist, verlassen kann und wie sie mir meinen Vater wegnehmen kann und wie sie einem Mann seine Söhne wegnehmen kann. Das ist meine Perspektive, mein ganz ehrliches Gefühl, das ich aufgearbeitet habe im Laufe der Zeit und da schon sehr gut und weit mit bin und das damit auch relativ ruhig und haltend formulieren kann, weil das ist einfach ein Teil der Wahrheit und es ist auch wichtig für mich gewesen, das anzuerkennen und dort auch dann diesen Schutzmodus, den wir Männer häufig haben, dass wir unsere Mutter schützen wollen, irgendwann abzugeben, zu sagen, nee, tue ich nicht mehr. Das Gefühl ist genauso legitim wie andere Gefühle und das ist ihre Verantwortung. Und ich weiß, dass natürlich auch mein Vater da eine Rolle drin spielt in der Situation, aber ich sehe ihn doch mehr in einer Abhängigkeitsrolle. Und deswegen, glaube ich, kommt dieses Gefühl auf bei dir, weil ich eben auch genau diese Abhängigkeitsrolle von, da wird jemandem etwas weggenommen, da entscheidet eine Mutter, auch aus legitimen inneren Bedürfnissen, ne? Ist ja auch häufig einfach die Realität einer Frau, einer Mutter, sich so zu verhalten, total legitim. Und
ja, ich möchte auch an der Stelle ganz klar sagen, dass sich keiner leichtfertig irgendwie trennt oder aus einer Bindung geht.
Genau. Leichtfertig ist es überhaupt nicht.
Ja.
Und doch ist es eben, so, wie es ist. Und jeder Mensch muss in seinem Leben dafür Verantwortung tragen, für die Dinge, die er tut. Und man kann über alles sprechen und Dinge aufarbeiten, aber Verantwortung tragen ist, was ist Verantwortung tragen? Ein wichtiges Element dabei, das klingt so rationalisiert, aber mir fällt gerade keine bessere Formulierung ein dafür.
Ja, das ist
aber
spannend, denn da mag ich mal rüberschwenken zu, okay, also deine Eltern haben sich getrennt, dann warst du jetzt in meiner Rechnung 8,5 oder so.
Ja, 9.
Und dann später hast du von deiner Wut auf deine Mutter erzählt jetzt. Und da würde mich interessieren, okay, wie hast du das in dem Moment empfunden? Wie bist du, oder wann hast du diese Wut entdeckt, gefühlt erst deutlich später?
Ja, in dem Moment, wenn ich zurückgehe in diese Orte mit therapeutischen Settings, dann spüre ich einfach eine unfassbare Ohnmacht, so ein Gefühl von, ich finde, Ohnmacht ist für mich eines der schrecklichsten Gefühle, vielleicht nicht sogar das schrecklichste Gefühl, was ich bisher entdeckt habe auf meinen Reisen, weil es mich einfach tot, leblos auf den Boden nagelt und ich einfach merke, ich kann nichts tun, literally nichts tun. Das ist ja per Definition die Ohnmacht und das ist so ein, das fühlt sich an wie Sterben, es fühlt sich an wie wie gefressen werden. Es fühlt sich an, wie einfach festgenagelt zu sein an den Boden und zuzugucken, wie irgendetwas passiert. Und du kannst halt nichts tun. Und das hat bei mir rückwirkend auf jeden Fall ausgelöst, so einen enormen Zustand von von Freeze, von innerem Abschalten von gewissen Gefühlen und eine enorme Verzweiflung und eben auch eine enorme Wut und Traurigkeit gemischt. Das ist wie so ein Potpourri von zwei Farben, die irgendwie auf ein Bild geworfen werden und sich komplett chaotisch vermischen, und das auseinander zu klamüsern, war auf jeden Fall eine Arbeit, die ich in den letzten 5 Jahren, glaube ich, begonnen habe und vor allem in den letzten anderthalb Jahren nochmal intensiviert habe durch intensivere und wirkungsvollere therapeutische Modalitäten.
Ja. Ja. Und ist das denn, kannst du dich daran erinnern, dass du diese Gefühle zu der Zeit als 9-jähriger Junge gefühlt hast? Oder hast du dich dahin zurückgearbeitet quasi?
Ich habe mich daran zurückgearbeitet und sehe halt einfach dann die Bilder in diesen Situationen und dann halt die Gefühle, die aufkommen in dem Moment, und das ist dann halt die Erinnerung an das Gefühl in dem Moment.
Ja, und wenn du jetzt außerhalb eines therapeutischen Settings einfach dahin einmal zurückdenkst, also jetzt, keine Ahnung, als du 12 warst oder 11 warst, was war dein Gefühl zu deiner Mutter?
Das kann ich tatsächlich gar nicht genau sagen, mit 11, 12. Da ist auch so eine gewisse Taubheit. Ich glaube, das war noch die Zeit, in der ich noch in dieser Taubheit war, die einige Jahre, glaube ich, gebraucht hat danach. Ich weiß, dass ich da ganz häufig viel Migräneanfälle hatte und viel Neurodermitis und ganz viele psychosomatische Effekte hatte und Albträume und so Geschichten als Effekt von der Zeit. Und ich würde sagen, dass einfach ich ganz, ganz doll getötet und taub war und einfach nur existiert habe, weitergemacht habe.
Ja, das ist spannend, denn ich beobachte bei meinen Kindern nach der Trennung so einen Loyalitätskonflikt auch immer wieder, der sie zerreißt, dass sie das Gefühl haben, sie müssen irgendwie zu einer Partei quasi sich stellen. Ja. Ob das jetzt befeuert wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dass da letztendlich noch eine Zerrissenheit da ist. Aber letztendlich leben sie ja bei einem Elternteil, in dem Fall bei der Mutter. Und das heißt, sie sind abhängig von dieser einen Person. Und du ja in deiner Situation auch damals als Sohn der Mutter alleinerziehend. Ich glaube heute mittlerweile, dass diese krasse Ohnmacht und dass das eigentlich nur ein Ergebnis dessen ist, wenn du dir Wut erlaubt hättest, hättest du ja die einzige wichtige Person in deinem Leben quasi in Frage gestellt, oder hättest sie, das hat ja auch was von
vermöbelt, umgebracht.
Genau, weggehen. Und ich kenne diese Ohnmacht auch sehr. Allerdings aus einem anderen Kontext gegenüber meinem Vater. Und letztendlich schützen wir uns mit dieser Ohnmacht davor. Also das ist das Letzte, was unserem Regulationssystem einfällt, weil sonst, wir würden uns unser selbst die Hand, die uns füttert, abhacken.
Nee, da würde ich unterschiedliche Begriffe nutzen, die Ohnmacht. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich würde es ein bisschen anders kontextualisieren. Ich würde sagen, dass der Grund, warum wir dann beispielsweise Wut nicht erleben dürfen als Kinder, ist eben genau der Grund, den du genannt hast, dass wir dann die Hand, die uns füttert, abhackt. Das stimmt. Mhm. Allerdings würde ich das gar nicht so unbedingt mit Ohnmacht in Verbindung bringen, sondern eher mit Schuld und Scham als Grundgefühl. Weil wir etwas erleben, wie einen eben Hass gegenüber der Mutter, das irgendwie uncool ist. Es fühlt sich nicht gerade als akzeptiertes und als akzeptiertes Gefühl an, und deswegen entwickeln wir Schuld und Scham. Die Ohnmacht ist da irgendwo drin, so, weil was mache ich dann? Okay, dann passe ich mich an, dann mache ich halt mit, dann bin ich halt irgendwie vielleicht loyal als eine Identifikationsmöglichkeit, ein Abwehrmechanismus, aber die Ohnmacht, finde ich, ist bei mir stärker zumindest in der Situation gewesen, in der ich wirklich einfach ausgeliefert bin wie jedes Kind, wenn Eltern sich trennen und sagen, wir ziehen jetzt irgendwie 800 okay. Kilometer woanders hin.
Ja.
Klar war mein Wunsch, aus dem Auto zu springen und die das zu retten, zu fixen, irgendwas zu tun, um das zu lösen. Aber und zu der Frage der Loyalität wollte ich noch sagen, ich kenne das auch. Meine Mutter hat auch und ich hatte auch ein Loyalitätsproblem und allerdings ist das auch immer wieder die Frage, wie arbeiten die Elternteile mit oder gegen die andere Person? Und bei uns war es eben auch so, dass meine Mutter eine Art von eigentlich uns genutzt hat, um auch unserem Vater zu sagen, was er zu tun hat. In dem Fall ging es um Unterhaltsansprüche.
Ja.
Und ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe beide irgendwann gefragt und habe verschiedene Perspektiven gehört.
Mhm.
Und doch ist die Frage, wie man das macht. Und deswegen finde ich, ist so die, finde ich, der klare Anspruch an erwachsene Menschen, die Kinder kriegen, dass die ihren Shit erwachsen klären sollen. Und das tun sie in der Regel. Zumindest habe ich das so erfahren nicht und erlebe das auch bei anderen Menschen, dass die dann die Kinder häufig als Mittel der Manipulation und des Konfliktes nutzen. Und das finde ich das Widerlichste, was es gibt. Und da halte ich alle Eltern für, erhebe ich meine Forderung an alle Eltern, einfach sich selber mit ihren eigenen Themen auseinanderzusetzen und sich Unterstützung zu holen, um eben Kinder nicht als Mittel der Manipulation zu nutzen für diese Konflikte. Und genau so ein Loyalitätskonflikt entsteht, glaube ich, wenn auch nur ein Funke ist von Kritik gegenüber dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin.
Ja.
Und dann den Kindern irgendwie so Botschaften übermittelt werden von Papas eigentlich böse oder der zahlt nicht genug Unterhalt oder Mama ist irgendwie böse oder zahlt nicht genug Unterhalt oder ist nicht da oder was auch immer dann die Aussagen sind.
Ja.
Und ich kenne andere Beispiele von Eltern, die ihre Beziehung, wo ihre Beziehung kriselt und die Schwierigkeiten oder wahrscheinlich eher sich trennen würden, wenn sie kein Kind haben und die allerdings Wege finden, beispielsweise auch mit so einem Nest-Zusammenwohnsystem, wo dann halt die Kinder nicht zu den Eltern hin und her geschickt werden, sondern eigentlich die Kinder im selben Haus bleiben und dann die Eltern wiederum immer in diesen Wohnort kommen, um sich um die Kinder zu kümmern oder sogar zusammen wohnen bleiben und dann sagen, hey, das Wohl der Kinder in einem gewissen Alter ist uns wichtiger als jetzt, und das finde ich enorm erwachsen und sehr, sehr beeindruckend als Vorbild.
Ja, ist leider selten die Realität.
Ja.
Ich höre oder erlebe auch immer wieder diese Ansätze und begleite und sehe aber auch Menschen, die daran echt sich doch verzweifeln und dann wird es teilweise noch extremer.
Ja,
auch aber,
verpointen.
Wie du schon sagst, letztendlich erfordert es halt ein krasses Auseinandersetzen mit sich selbst und den Themen auch als Paar, um sich irgendwie auf irgendeine Art begegnen zu können. Aber manchmal ist auch die Verletzung und der Hass und der Ekel so groß, dass es nicht möglich ist. Dass es nicht, dass so die Bereitschaft nicht ist. Und dann braucht es manchmal gar nicht das ausgesprochene Wort, sondern dann reicht einfach die Energie, die Körperhaltung, die Mimik gegenüber in der Gegenwart des Partners bei der Kinderübergabe.
Ja, und, natürlich. Und let's face it, ich meine, der Grund, warum das der Fall ist, ist ja, dass Kinder Kinder kriegen. So, in dem Moment, wo Menschen, die ihre eigenen kindlichen Anteile nicht verarbeitet haben, Kinder kriegen, sind sie in dem Moment, wo das Kind da ist oder wo es irgendwie zu elementaren Beziehungsfragen kommt, regressieren sie in ein gewisses Alter und verhalten sich dann und werfen Sandklötzchen und Förmchen aufeinander, anstatt sich wie erwachsene Menschen zu verhalten. Und ich sage das aus einer komfortablen Situation heraus. Ich merke, wie du hast ja davon gesprochen, wie du in der Zeit dein erstes Kind bekommen hast, wo das auf eine Art und Weise noch Realität war. Und ich weiß, wo du heute stehst und was du für dich bearbeitet hast und dir anguckst. Und das weiß ich, respektiere ich. Und du weißt, dass ich das in dir sehr schätze. Und ich habe einen anderen Weg gewählt. Mein System hat immer irgendwie Angst gehabt und immer sich geschützt vor dieser Erfahrung, weil ich irgendwie innerlich mich einfach noch als kleiner Junge fühlte. Und dann mein Nervensystem für mich die Entscheidung getroffen hat, dass ich halt nicht Vater werde.
Ja, das ist spannend, denn ich habe gerade vor anderthalb Wochen kam bei mir das Thema nochmal ganz in die Präsenz. dass ich mit Anfang, Mitte 20 ganz klar die Gedanken hatte, eine Vasektomie vornehmen zu lassen.
Mhm.
Und habe das dann nicht getan. Unter anderem, weil meine Mutter da ganz entsetzt drauf reagiert hat. Ich hatte das irgendwie mal in einem Gespräch fallen lassen. Mehr so mit meinen Geschwistern eigentlich. Aber sie bekam das mit und da gab es, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber das geht gar nicht so. Geht gar nicht, dass man in deinem Alter das so entscheidet.
Was hat sie denn damit noch mitzureden? Ist doch dein Körper.
Tja, ja, genau. Ja, ja. Machen so Worte auf jeden Fall was mit mir. Und ich habe vor einer Woche an einer Session online teilgenommen, die im Rahmen einer Ausbildung läuft, wo es immer mal wieder ein Check-in gibt, was gerade da. Und dann teilte ich dieses Thema der Vasektomie und dem, was vielleicht dahinter steckt. Und da haben wir uns da sehr hingearbeitet, dass dahinter nämlich die ganz, ganz bei mir persönlich ganz große Angst vor diesem, ich kann es nicht kontrollieren, ich kann tun, was ich will, ich kann es nicht retten, ich kann es nicht kontrollieren, eine Machtlosigkeit. Die Angst vor der Machtlosigkeit und das nie wieder fühlen zu wollen, das steckte bei mir dahinter. Und ich bin heilfroh über meine Kinder und sehe, dass sie mich eben auf eine Art auch in Prozesse zwingen. In der Auseinandersetzung zwingen, weil die hätte ich sonst nicht.
ja, sicherlich nicht auf die Art und Weise. Was du gerade meintest mit der Machtlosigkeit, da kam mir noch ein Gedanke, den ich mir notiert habe in Vorbereitung und der passt irgendwie, finde ich, gerade ganz gut an der Stelle. Ich glaube, dass sogar diese Machtlosigkeit, die wir Männer gegenüber Frauen fühlen, fast wie so ein Urkorn sein könnte, für die Entwicklung von dem Patriarchat, für die Entwicklung für dominante Strukturen, die Männer gegenüber Frauen entwickelt haben, weil eigentlich, glaube ich, Männer viel zu viel Angst haben vor Frauen, weil sie wissen, dass eigentlich Frauen deutlich mehr Macht haben als Männer, weil sie uns ein Grundbedürfnis erfüllen können, nämlich in ein Kind zu bekommen. Und wenn wir dieses Bedürfnis in uns tragen, dass wir uns fortpflanzen wollen, was glaube ich viele Männer doch wollen, sind wir abhängig von einer Frau, die die Superpower hat, eben ein Kind gebären zu können mit und für uns. Und deswegen hat der Mann, das Männliche, glaube ich, eine unfassbare Faszination vor dieser Kraft und gleichzeitig eine unglaubliche Angst vor dieser Kraft und hat in der Vergangenheit Systeme entwickelt, die das Weibliche, die Frauen unterdrücken.
Ja, das ist ein Riesenfass. das Patriarchat. Ich habe eine ganze Zeit auch immer so das Bild gehabt, dass ganz genau wie du sagst, dass Männer sich so verhalten, so unterdrückend letztendlich verhalten, aus Angst vor der Kraft der Frauen, aus Angst vor der Manipulierbarkeit, aus Angst vor ausgeliefert sein und zu erkennen, bestes Beispiel sind die Bienen. Die Drohnen nennt man sie dort, das sind wirklich, die haben nur einen Auftrag und dann sterben sie und dann sind sie einfach über.
Ja.
Diese werden einfach nicht gebraucht. Punkt.
Ja.
Es braucht rein biologisch erstmal nur die Befruchtung durch uns. Und von da an sind wir im weitesten Sinne erstmal raus.
Ja, und wir sind vor allem raus, tatsächlich entwicklungspsychologisch ja wirklich in den ersten Jahr bis anderthalb Jahren, wenn man zumindest unserer westlichen psychologischen Lehre glauben mag, die ja sehr stark auch auf Jung Freud und Jung zurückgehen. Dann ist die Rolle des Vaters in dem ersten Jahr gar nicht so relevant. Das bringt ihn wieder so ein bisschen zurück zu diesem Väterkreis auch und finde ich irgendwie spannend, dass das hier auch wieder aufkommt, weil das, glaube ich, auch eine Frage wäre an dich, die mich interessieren würde, ist, wie du in der Vergangenheit damit umgegangen bist und vielleicht jetzt anders umgehen wirst mit diesem Wissen, dass du überflüssig bist auf eine Art und Weise, zumindest rein biologisch jetzt für die Entwicklung des Kindes bis zu einem gewissen Zeitpunkt. In erster Linie, man könnte sagen, sekundär bist du wichtiger, indem du halt deine Partnerin unterstützt und damit wiederum ihr die Möglichkeit bietest, für das Kind da zu sein. Aber primär erstmal gar nicht so relevant. Und irgendwann wird es natürlich relevanter, dass das männliche Prinzip in einem Kind relevant wird im Sinne der Grenzensetzung, der Leistungsorientiertheit, der Zielorientiertheit, diese Handreichung von komm, wir gehen mal raus, ich zeig dir mal die Welt und gucken, wie die Welt ist ohne Mama. So, einfach mal platt zusammengefasst. Also, wie hast du das in der Vergangenheit wahrgenommen und wie wirst du jetzt damit umgehen?
Also, ich habe mir das, für mich war das nicht relevant, dass ich quasi nicht wichtig bin in der ersten Zeit, sondern wir leben es ja anders. Und für mich hat das bedeutet, dass ich abgesehen vom Stillen alle Tätigkeiten voll mit übernommen habe und mich immer gefreut habe, wenn meine Kinder sich auch durch mich beruhigen ließen oder bei mir eingeschlafen sind. Mhm. Und das war unterschiedlich. Also meine Tochter war sehr mutterbezogen. Das dauerte lange, bis sie wirklich Lust hatte, mit mir zu kuscheln. Das ist einfach, kollidiert sehr mit meinem Wunsch. Nachts, wenn Bauchschmerzen da sind, das Kind den Bauch zu massieren, stundenlang zur Not. Mhm. Und da eben fürs Kind da zu sein und aber auch die Frau zu entlasten, beides. Also sicherlich könnte das auch eine Mutter machen, ja, natürlich. Aber da voll mit reinzugehen oder und das war auch spannend, denn ich habe damals im Schichtdienst gearbeitet und ich habe dann mit Kollegen darüber gesprochen, das war ganz unterschiedlich. Manche haben extra die Nächte vorm Dienst freigehalten bekommen, damit sie erholt sind. Mhm. Und ich habe es so gehandhabt, dass ich da erst recht die Nacht noch mich ums Kind gekümmert habe und gewickelt habe oder noch, wenn es eine Flasche kriegte, die Flasche gegeben habe. Weil ich wusste, danach ist meine Frau 24 Stunden alleine und muss das alleine wuppen. Und so unterschiedlich ist es da. Die einen so, die anderen so. Und für mich ist, mein Ego mag den Gedanken nicht, dass ich nicht relevant bin.
Natürlich
im ersten Jahr oder in den ersten 2,5 Jahren. Sondern ich wünsche mir da, dass dann eine Beziehung ist, dass da ein Miteinander ist, dass ich auch mit dem Kind los kann, ohne dass es ein Drama ist oder dass ich beruhigen kann, dass ich das Gefühl habe, dass ich wirklich fürs Dasein kann. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir haben in wenigen Tagen Stichtag und in 3 Wochen habe ich eigentlich einen Termin, der eine Woche geht, relativ weit weg von ihr. Und da kam das auch erst eher zum Ende der Schwangerschaft auf, so der Gedanke, ja scheiße, da bist du gar nicht da, nicht im Wochenbett. Und das hat, und für mich ist das ein sehr, sehr wichtiger Termin. Und zugleich, es hat uns echt krasse Prozesse und krasse Auseinandersetzungen und ganz viel Schmerz und Entbehrung oder Entbehrung von Auseinandersetzung und Schlafmangel gekostet. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, okay, ich bin hier und ich fahre nur, wenn es für dich wirklich in Ordnung ist. Und das macht dann aber gleich das nächste Fass auf, weil natürlich möchte meine Frau, dass ich meine Sachen machen kann und so weiter und das und sie möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass ich nicht gefahren bin und so weiter und so fort.
Ja, ja. Spielt man sich sehr bald Verantwortung hin und her.
Ja, genau, aber da merke ich auch, würde mir auch erlauben, da einfach eine Woche nicht da zu sein. Oder auch bei meinem ersten Kind, dass ich da einfach dann, natürlich bin ich da weiter zum Dienst gegangen. Ich habe ich glaube, eine Woche habe ich dann irgendwie mir freigenommen gehabt, aber dann bin ich zum Dienst gegangen, war eben auch mal 24 Stunden nicht da. Und das zeigt natürlich ganz klar, ich kann 24 Stunden weg sein, ich kann auch gar nicht da sein. Das Kind würde überleben, aber die Mutter nicht. Das geht nicht. Ich habe es bei meiner ersten Tochter erlebt, dass die große Tochter meiner Ex-Frau war zu der Zeit im Krankenhaus für eine OP und ich habe dann wurde meine Tochter morgens gestillt und wir wussten so, wir haben so ein 4 Stunden Zeitfenster ungefähr, wie das ging. Und dann war ich mit meiner Tochter alleine und bin danach später, als sie das 4 Stunden Zeitfenster nahte, bin ich dann mit dem Kinderwagen durch die Stadt zum Krankenhaus spaziert, um dann dort einmal an die Milchbar und einmal stillen und dann wieder nach Hause. Und so war das zwar möglich, aber ich, also es ist wie so ein, wie so ein Satellit, der immer wieder andocken muss, weil ohne Mutterschiff geht's nicht. Und ist auf jeden Fall spannend, das so anzuschauen, zu gucken, wie viel können wir da abnehmen, wie viel können wir machen und wie viel können wir denn auch nicht.
Ja, und wie dann tatsächlich so eine Bedürftigkeit und so ein Ego mit reinspielt in auch so Ansprüchen wie Sexualität, ist auch so ein Thema, was mir klar geworden ist in der Auseinandersetzung, dass ich verstanden habe, dass für Frauen tendenziell, ne, nicht für allgemeinern, aber dass für Frauen häufig ein Grund ist, in den ersten Wochen, Monaten keine Lust auf Sexualität zu haben, weil sie einfach den ganzen Tag ein Kind in ihrem Körper haben und einfach dann irgendwann auch offenbar das Bedürfnis haben, einfach mal nichts an ihrem Körper zu haben, was irgendwie Kontakt will. Und das ist egal, ob das dann ein Baby oder ein Mann ist. Und am schlimmsten ist es dann ein babyartiger, needy Mann, der irgendwie dann auch Ansprüche erhebt auf Sexualität, auf den Körper von seiner Partnerin und so weiter. Aber das fand ich tatsächlich auch es hat mir voll die Augen geöffnet zu verstehen, ja klar, wenn eine Frau den ganzen Tag ein Kind auf sich hat und irgendwie an sich hat und stillt, dass sie dann irgendwann wieder das Bedürfnis nach Autonomie hat und dass das halt konträr ist, konträr sein kann gegen den Bedürfnissen eines Mannes nach wiederum Nähe und Kuscheln und möglicherweise auch sexuelle Verbindung, fand ich, hat mir geholfen, das besser nachvollziehen zu können.
Ja. Da ist ja genau der Punkt, wie schräg ist es denn, wenn, also mal angenommen, die Frau macht die ganze Arbeit alleine, trägt das Kind alleine, wickelt das und stillt es auch noch und beruhigt es und ist 24/7 damit unterwegs und dann kommt auch der Mann und will noch Sex. Ja, ja, das ist natürlich mega schräg, ne?
Ja, aber ich glaube, das passiert häufig, ehrlicherweise.
Ja, das mag sein.
Oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn dann irgendwie keine offene Kommunikation herrscht und irgendwie eher wieder Sandkastenmodus an ist,
ja,
dass das dann irgendwie einfach zu Frustration führt und
stimmt, ja.
Deswegen habe ich es einfach mal ausgesprochen, weil ich das einfach hilfreich fand, das zu verstehen als kleiner Impuls.
Ja. Ja, hast du das so
erlebt? Ohne jetzt hier Partnerschaftsberatung zu machen. Was meinst du?
Ja. Hast du das so erlebt?
Nee, habe ich ja nicht, weil ich war noch nicht in der Situation, dass ich eine schwangere Partnerin hatte. Oder eine
Partnerin. Ich habe mir das gerade vorgestellt, interessante Kombination, dass du nicht der Vater bist, aber dann diese schwangere Partnerin hast und keine Ahnung. Ja, genau. Ja. Das, also letztendlich merke ich an der Stelle halt so, klar, so ist es total schräg, ne, und total im Ungleichgewicht. Und irgendwie, wenn ich dann mir aber vorstelle, okay, wir machen das anders und der Mann entlastet und nimmt ab und keine Ahnung, wenn das Kind gestillt ist, dann kann er das Kind nehmen, mit ihm spazieren gehen, das Wiegen auf dem Arm haben, der Frau noch einen Tee machen, keine Ahnung, und sich gegenseitig entlasten. Und dann, glaube ich, entsteht auch ganz schnell nämlich wieder der Raum für Nähe und auch Sexualität eben. So, wenn das so ein bisschen gemeinsam ist, im Idealfall.
Ja, ja, ja.
Ja. Was anderes echt schräg, natürlich. Ja.
Ich habe so Lust, so ein bisschen den Pult so langsam zum Abschluss zu kommen.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Ja, finde ich gut. Ich war schon überrascht, dass du dieses Sexualitätsthema jetzt noch ankratzt. Dachte, okay. Habe erst nicht verstanden, wie du da hinkamst.
Immer mal über Sex reden, ist auch mal ganz gut. Dass
ja. Das hat sich dann erschlossen, wie du da hingekommen bist für mich, aber ja, genau. Ja.
Ja, was ich nochmal schön finden würde, sozusagen als Abschluss, ist so von dir als Vater. So eine Frage wie, was sind Erlebnisse, die du auf gar keinen Fall missen wollen würdest in deiner Rolle als langjähriger Vater, und was sind Situationen, die du auf jeden Fall missen wollen würdest, die du gerne streichen wollen würdest?
Tja, das ist, da kommen ganz schön viele Gedanken hoch bei mir. Also dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieben hatte, dieses tiefe Glücksgefühl, diese tiefe Liebe, die so bedingungslos zu den Kindern empfunden wird, die habe ich woanders nicht erlebt. Ich glaube auch nicht, dass man die in der Partnerschaft erleben kann. Und damit aber auch gleichzeitig diese krasse Verletzbarkeit, die damit einhergeht. Und wenn man jemanden so stark liebt, dann ist ja auch parallel dazu eine ganz, ganz, ganz tiefe Verletzbarkeit und ganz große Wunde da. Und was das Unschönste, was ich da in Verbindung mitbringe, ist so dieses Gefühl zu sehen, was mein Verhalten, in dem Fall zum Beispiel die Trennung, und das Erwachsenenverhalten mit den Kindern macht. Was es da anrichtet, was es da an Schmerz auslöst. Das ist so das Unangenehmste letztendlich, was es gibt für mich. Ja.
Ja. Ich schätze dich sehr in deiner Qualität als Vater und als jemand, der bereit ist, sich seinen Shit anzugucken und bereit ist, Dinge aufzulösen, die dich in deinem Wesen geprägt haben und die du nicht mehr weitergeben willst. Und das ist eine unschätzbare, schöne Qualität, die ich in dir schätze als Freund, als Mann. Und ich mich freue für deine Kinder, dass die das mit dir erleben dürfen.
Ja, das ist ganz spannend, denn ich glaube ja auch, dass ich viel versuche, bei mir aufzuräumen, mir klar zu werden. Und doch sehe ich eben auch, was ich meinen Kindern an Paket mitgebe und frage mich dann immer wieder, okay, ich denke mal an diese Generation und was ich jetzt meinem Vater und meinem Großvater noch an Altlasten mittrage und das Gefühl habe, dass ich da ganz viel schon abgetragen habe. Und dann aber zu sehen, okay, was gebe ich denn meinem Sohn mit? Was gebe ich denn meiner Tochter mit? Habe ich wirklich was abgetragen oder habe ich da nur umgeschichtet? Und
wenn du ihnen jetzt was sagen könntest, was würdest du ihnen sagen? Vielleicht in dem Wissen, dass sie das vielleicht irgendwann mal hören. Ich weiß, jetzt wird es sehr persönlich.
Ja, das ist, da kommt so viel Selbstbewertung, Selbstverurteilung mit bei mir rein, weil da immer Anteile sind, die gegeneinander kämpfen. Diese genau die Anteile, die quasi mich dazu gebracht haben, sehr lange in der Beziehung zu verharren und mich zu halten. Und diese Zerrissenheit und eigentlich zu merken, das tut mir nicht gut, ich muss das eigentlich lassen. Und dass ich nach meinen Möglichkeiten tue, was ich kann, um keine Pakete mitzugeben oder das Paket kleiner zu machen und dass ich wünsche, dass das Paket kleiner ist, dass sie nicht so viel aufgeladen bekommen haben, wie sich das für mich anfühlte und doch ist dann ein großer Zweifel, dass das so ist. Ich habe das Gefühl, dass ich denen viel zumute und die ganz schön zu tragen haben. Und das Einzige, was ich da mir wünschen kann und geben kann, ist letztendlich die Bereitschaft, jederzeit mir das anzuschauen, gemeinsam oder auch, mich auch damit konfrontieren zu lassen. Und da
das
kann
ist
ich.
Extrem viel wert, glaube ich.
Ja, und da kann ich den Bogen schlagen zu meinen Eltern. Das war keine einfache Kindheit und auch kein einfaches Elternsein bestimmt. Aber heute. Meine Eltern sind 70 und 74, kann ich jedes Thema mit ihnen besprechen oder ihnen, die hören sich das an und noch dazu bitten sie darum. Ich erinnere mich an es gab eine Zeit, da hatten mein Vater und ich nicht so engen, häufigen Kontakt und dann war es so, dass wir ab und zu mal essen gegangen sind, so zweimal im Jahr oder so. Und war wieder so ein Termin, wo wir essen gingen und man muss gegessen, oberflächlich geschnackt. Und dann dachte ich schon, sehr geil, schön oberflächlich. Ich hatte keinen Bock auf Tiefgang, weil ich merkte, da ist Ladung bei mir. Ne? Und dachte, geil, schön oberflächlich lang gesurft. Und dann sagte mein Vater so, nee, vergiss es. Der hat genau gemerkt, dass wir sehr an der Oberfläche geblieben sind. Und wir hatten gegessen, Nachtisch gegessen und dann, okay. Ne? Und dann haben wir,
die Fische.
Hat er gesagt, also hat er im Prinzip um in the face gebeten.
Wow,
und
das ist auch eine...
Da haben wir dann echt nochmal ein paar Stunden gesessen und uns und da wirklich, der hat wirklich darum gebeten, ihm zu erzählen, was war scheiße, wie habe ich was empfunden, wie ging es mir. Und das ist natürlich mega, mega wertvoll und rechne ich meinen Eltern sehr hoch an, dass sie das beide heute auch, ich kann heute, kann jetzt rüberfahren und kann mit denen ein Gespräch führen und die hören sich das an.
Vielleicht ist das ein schöner Abschluss.
Ja.
Vielleicht ist das ein schöner Abschluss anzuerkennen, dass wir halt einfach genauso fehlbar sind wie unsere Eltern auf eine andere Art und Weise, dass wir uns Mühe geben können, unser Paket zu verändern, zu verkleinern. Aber dass es eben diesen Zustand an Perfektion, den ich in Klammern auf jeden Fall für mich irgendwie in mir trage, als Vermeidungsstrategie, keine Kinder bekommen zu haben bisher, dass dieser perfektionistische Anspruch, dass der nur hinderlich ist und viel wertvoller ist, liebevoll, akzeptierend und verzeihend auch mit uns selber zu sein, in dem, wie wir sind und uns aber aufrichten und uns konfrontierbar machen mit dem, was unsere Kinder dann irgendwann in Kontakt bringen wollen.
Ja. Und sie auch vielleicht immer wieder einzuladen, zur Not ein bisschen zu zwingen.
Auch das, ja.
Nach dem Essen zum Beispiel. Ja.
Jetzt sag, was willst du mir alles an den Kopf werfen? Ja.
Ja.
Danke, Christian. Ja. Das hat mich sehr berührt, dich zwischenzeitlich zu bezeugen, wie du um Worte gerungen hast und wie du dich gezeigt hast. Vielen Dank für dieses sehr ehrliche Gespräch.
Ja, danke dir auch für diesen Impuls und für diese. Das ist doch ein sehr interessanter Themen- und Gesprächsverlauf gewesen. Danke dafür.
Ja. Bis bald.
Bis bald.
Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.